Ich begrüße Sie, liebe Hörer, zum unserem Podcast, das gute Zusammenleben unterschiedlicher Religionen. Und habe in meinem Podcast einen Gast, Herr Hans-Gunter Sanders. Er war ein Pastor in der evangelischen Gemeinde in Bremen. Dort hat er über 30 Jahre lang als Pastor gearbeitet. Wir haben ein paar Fragen an ihm. Er wird uns berichten, wird uns erzählen, seine Erfahrungen dort. Wir begrüßen ihn in unserem Podcast.
Guten Tag, ich bin Hans-Gunter Sanders. Ich bin 74 Jahre alt und ich war 32 Jahre hier in Bremen in der evangelischen Zionsgemeinde Pastor und bin jetzt seit 12 Jahren schon fast im Ruhestand. Die Ausbildung war 2 Jahre, 9 Monate Gemeinde, nur Spezialbereich, 9 Monate Schule und dann nochmal 9 Monate was anderes. Und ich habe also schon 1,5 Jahre in der Ausbildung zum zweiten Examen gearbeitet und dachte dann, ja, ich bin nach Revolutionär, jetzt gehe ich nach Kreuzberg. Das war damals Revolutionär in Kreuzberg. Und dann hat mir ein Pastor gesagt, Herr Sanders, Sie müssen sich jetzt mal entscheiden. Sie müssen jetzt entscheiden, ob Sie Pastor werden wollen oder lächerlicher Revolutionär. Mhm. Patsch, das war wie eine Ohrfeige, ne? Und ich habe gedacht, wow, ist der Typ gut. Der klatscht mir einfach rein und sagt, ach du armer Kerl und patsch. Mhm. Aber liebevoll, patsch.
Ja.
Und dann bin ich in eine Gemeinde gekommen und da gab es nur einen runden Tisch, keine Kirche. Mhm. Ein umgebauter Bäckerladen, einen runden Tisch, an dem traf man sich sonntags zum Gottesdienst.
Wo war das?
In Berlin-Spandau.
In Berlin.
In Berlin-Spandau. Mhm. Ja. Und dann habe ich meinem dort Praxisanleiter gesagt, von Gott kann ich nicht reden. Mhm. Ah, sagt er, kann ja sein. Kommen die sonntags dazu und setzen sich dahin. Und nach einer Zeit hat er dann gesagt, wollen Sie doch mal einen Gottesdienst machen? Sag ich, Sie wissen es doch, ich kann das nicht. Ich möchte nicht. Doch, da passen Sie auf. Machen Sie das doch mal. Und wenn Sie an einem Sonntagmorgen um 5.10 Uhr mir sagen, ich kann es nicht, mache ich es. Keiner wird es merken. Und diese Freiheit, die mir gegeben hat, du musst das jetzt machen, du musst von Gott reden, Gott ist wichtig, alles nicht. Er hat gesagt, diese Freiheit, das ist die Freiheit der Liebe. Zu sagen, ich weiß, du wirst es können, und ich gebe dir einen ganz freien, wunderbaren Rahmen, in dem wirst du es schaffen. Und dann habe ich diesen Gottesdienst tatsächlich vorbereitet, habe das zentrale Gebet der evangelischen Christen, weil der Christen das Vaterunser noch aufgeschrieben, eine Bitte vergessen, also konnte nicht mal das Gebet, was jeder kennt, konnte ich nicht mal. Habe das dann vorgelesen, eine Bitte vergessen. Es war mir unglaublich peinlich nach diesem Gottesdienst. Dann hat eine Frau aber gesagt, ja, ich danke Ihnen, das war doch schön. Sie haben wichtige Fragen für uns gehabt, die wir uns sonst nicht stellen. Vielen Dank. Dann habe ich gedacht, wenn das gemeint ist, dann kannst du gemeint. Und dann bin ich frei gewesen, sozusagen den Dienst als Pastor doch zu wollen. Dann bin ich in Berlin Pastor geworden und bin aber dann direkt von Berlin nach Bremen und kommen hier in die Zionsgemeinde.
Wie lange ist das her?
Das war 1976.
76?
77 bin ich nach Bremen gekommen.
77.
Ja.
Okay.
Ja. 77 bin ich nach Bremen gekommen.
Und dann in Bremen seit 1977?
Ja.
Als Pastor?
Als Pastor. An der evangelischen Zionsgemeinde.
Ja, also in Bremen-Neustadt.
Bremen-Neustadt. Mhm. Ja. Also es war sozusagen, ich bin jetzt hier wie ein Dorfpastor. Ne? Also wenn du 32 Jahre an einer Stelle bist, und ich lebe ja noch ganz in der Nähe auf der Kirche.
Bis wann? Von 1977 bis?
Bis 2009.
Bis 2009?
Ja.
Respekt.
Ja. Und also meine Frau habe ich dann geheiratet, als sie mit unserer Tochter schwanger war, 1976. Mhm. Und ja, jetzt sind wir also seit 76 verheiratet. Das ist ein großes Geschenk. Mhm. Ja. Und in der Gemeinde war das, wir haben in dem Gemeindehaus gewohnt, das heißt, über uns war Gemeinde, unter uns, hinter uns, neben uns. Wir waren komplett wie ein Sandwich eingemacht von Gemeinde.
Alles so die evangelische Kirche? Und
ja.
Okay.
Ja. Ja, und da habe ich dann mit der Gemeinde begonnen zu lernen, was denn Glauben ist. Und habe immer gelernt, all die meine Arbeit auf das Wort Liebe reimen zu lassen. Ohne diesen zentralen Begriff wird es die Arbeit nicht geben können. Ja, und jetzt erzähle ich dir eine wunderbare Geschichte. Es kam ein Mann zu mir, der aus Lateinamerika kommt und der viele schwierige Situationen in seinem Leben schon bewältigt hat und mit seinen Kindern und so weiter. Und dann kam er und sagte, weißt du, Pastor, mein Sohn hat eine Frau als Freundin gehabt und sie hat ein Kind gekriegt und sie hat in einer Kindbettdepression sich das Leben genommen. Und sie hat, bevor sie sich das Leben nahm, noch eine Zeit bei uns gelebt. Wir haben gehofft, wir könnten sie retten, aber es hat nicht, wir haben es nicht gekonnt. Sie hat sich das Leben genommen in unserer Wohnung. Und sie ist das Kind eines muslimischen Mannes und der sagt, dass mein Sohn schuld ist am Tod seiner Tochter. Und er hasst meinen Sohn und er hasst mich. Was können wir tun? Sag ich, wenn es ein glaubender muslimischer Mann ist, lad ihn ein zu einem Gespräch. Und dann haben wir uns getroffen bei SOS Kinderdorf, in einem neutralen Raum. Der Mann kam mit einem Freund.
Ist Muslim, ne?
Ist Muslim. Okay. Ich habe mich ihm vorgestellt, habe ihm gesagt, dass ich selbst, als meine erste Frau tödlich verunglückt war, zu meinem Schwiegervater fahren musste und ihm sagen musste, dass ich denke, dass seine Tochter tot ist. Und dass ich denke, dass ich über verschiedene Zusammenhänge ein Stück Schuld an ihrem Tod habe.
Okay.
Und dass mich diese Tatsache bis heute nicht loslässt. Und dass ich nur eines weiß, dass wenn ich nicht Menschen erlebt hätte, die mir die Liebe Gottes gezeigt haben, danach wäre ich nicht mehr auf der Erde. Hätte ich selbst meinem Leben ein Ende gesetzt. Und dann haben wir so ein bisschen geredet, dann habe ich gesagt, weißt du, ich bin, ja, man hat dann auch du gesagt und Christ, und mir ist mir relativ egal.
Okay, ja. Pastor
ist? Genau, und er wusste, ich Pastor bin, sagte, weißt du, ich weiß, dass du und ich, wir werden eines Tages vor unserem Schöpfer stehen. Wir werden gefragt werden, worauf hat sich dein Leben gereimt? Was ist der rote Faden deines Lebens? Und wehe, wenn wir sagen müssten, Hass. Wer wären wir? Und dann hat er gesagt, ja, stimmt. Vielen Dank. Dann sind wir auseinandergegangen und die Geschichte mit dem Hass auf diesen überlebenden jungen Vater war vorbei. Und ich bin Gott total dankbar, dass dieser Mann, was ich vermutet, dass er ansprechbar ist auf Gott und auf Gottes Liebe, dass der das umgesetzt hat. Das ist ein tiefer Schmerz, den man mit dem erleben muss. Tochter, tun. Schlimmeres gibt es eigentlich nicht.
Du hast Hass auf den Mann?
Auf den Vater dieses Enkelkindes.
Okay.
Weil du hast Schuld, dass meine Tochter dieses Leben genommen hat. Du bist es. Und du, Vater dieses meines Schwiegersohns, du hast auch nichts dafür gesorgt.
Was können wir daraus ziehen? Dann kommt die Theologiestudium.
Ja.
Dann bist du Pastor. Und du hast selber dieses Erlebnis.
Ja.
Und was hat dann die Religion dir gegeben?
Meine Religion hat mir gegeben,
dass du
an der Liebe Gottes zu uns Menschen immer wieder neu festhalten zu dürfen. Und das entscheidende Geschenk ist sicher, dass ich Menschen finden durfte. Ich sage ganz bewusst durfte, auf meinem Weg, auf meinem Lebensweg, die mir immer wieder, mich immer wieder erinnert haben an Gottes Liebe. Mhm. Dass seine Liebe größer ist als sein Schlagen.
Mhm. Also du meinst, du beziehst das allgemein auf Schicksal.
Schicksal weiß ich gar nicht. Es ist Gott, der das tut. Warum er es tut, weiß ich überhaupt nicht.
Mhm. Und das muss ich mir so annehmen.
Ich frage ihn, warum tust du das? Mhm. Ich frage ihn, warum schlägst du so? Mhm. Und musst es doch nehmen. Mhm. Ja, es gibt in der Bibel dieses unglaubliche Buch Hiob. Mhm. Hiob, bitte schlagen, schlagen, schlagen. Mhm. Und er lässt es nicht zu, dass irgendjemand weiß, warum er geschlagen wird. Mhm. Das weiß nur der. Und ich frage ihn, warum tust du das? Mhm. Aber ich hänge an ihm. Mhm. Und ich weiß, dass er mein Erlöser auch ist. Mhm. Okay. Also das ist sozusagen, wir werden nicht mit Menschen handeln können, wenn wir nicht bereit sind, sagen, diese Demut auch zuzulassen, Ohnmacht und in der Ohnmacht nicht böse zu werden und zu hassen, sondern zu sagen, okay, Gott ruft mich nochmal neu, ich werde nochmal neu antreten, werde nochmal neu mit Liebe antreten.
Okay. Wenn du das Gott, also dieses Wort Gott ist groß hier in unserem Gespräch.
Ja.
Wir haben aber auch mit Menschen zu tun, hier in der Gesellschaft,
ja,
die nicht an Gott glauben.
Ja, klar.
Und wie machen wir das jetzt? Also ich meine, wie erreicht man diese Menschen überhaupt? Wie kommt man?
Auf jeden Fall nicht, indem ich ihnen was von Gott vollquatsche. Mhm. Auf keinen Fall.
Okay.
Ich glaube, das kann nur so sein, dass sie überrascht sind, mhm, von einer Freundlichkeit, mit der wir ihnen begegnen, mit der sie nicht rechnen. Mhm. Dass sie dann vielleicht beginnen nachzudenken, mhm, und beginnen zu fragen, ach, was hat der für eine Grundlage? Mhm. In meiner Zeit, als ich da in dieser Gemeinde war, wo ich eigentlich gar nicht wusste, wie ich von Gott reden sollte, da habe ich einen wichtigen Satz gelernt. Da heißt, gefragt werden nach der Hoffnung, die uns trägt. Mhm. Also wenn du als Sozialarbeiter mit völlig verrückten Leuten arbeitest, ich als Pastor mit völlig verrückten Jugendlichen arbeite, mhm, dann haben mir Leute gesagt, lass den, das ist doch ein Idiot, lass den, der macht doch nur Scheiße, der belügt dich, der betrügt dich. Warum machst du das? Mhm. Und dann sage ich, tue es trotzdem. Mhm. Und das ist die Frage, warum tust du das? Weil ich Hoffnung habe. Für diesen, weil ich diese Hoffnung auch mir gilt. Mhm. Das ist der ganze Punkt. Das ist mein Glaube. Der Glaube füllt meinen Hoffnungstopf immer neu. Mhm. Ja, ich mach's mir trotzdem.
Du meinst immer dranbleiben, versuchen, mit Liebe.
Mit Liebe und mit Klarheit.
Klarheit.
Freundlichkeit und Klarheit. Klarheit heißt auch, du machst hier Scheiß.
Okay.
Aber die Liebe gilt dir trotzdem.
Und wenn der eine sich umdreht und sagt, trotzdem will ich nicht?
Ja, dann habe ich Pech gehabt.
Okay. Dann muss ich das so annehmen.
Dann muss ich das annehmen und dann, mhm, kann ich ihm nochmal wieder neu mit Liebe freundlich begegnen. Mhm.
Für mich ist auch die Frage, wie siehst du das hier in Bremen oder in Deutschland? Wir haben mittlerweile ist der Zeit so viele Migranten, Zuwanderer, die bringen auch andere Kultur, andere Religion mit.
Ja.
Müssen wir auf was achten? Was können wir noch tun? Das ist, also Gott sei Dank, es klappt alles super, so dass wir zusammenleben können und dass keinen Konflikt gibt. Aber gibt es noch Punkte, wo du sagst, da müssen wir noch mal dran arbeiten oder vielleicht mal darauf achten?
Ja, ich glaube, dass Liebe und Respekt ganz viel miteinander zu tun haben.
Mhm.
Also wir müssen, glaube ich, daran achten, dass der Respekt vor jedem anderen, mhm, egal wer er ist und was er ist und wo er kommt, mhm, der Respekt vor den Menschen als einem wunderbaren, ich sage es ganz bewusst, einem wunderbaren Geschöpf Gottes,
mhm,
dass der wächst. Mhm. Dass ich aufhöre, nur zu gucken, was Leute für einen Scheiß machen,
mhm,
das ist mir relativ egal. Relativ.
Mhm.
Aber dass ich zuerst und ganz zum Schluss auch sage, dieser ist ein geliebter Mensch. Woher er kommt, welche Hautfarbe, ist mir völlig gleichgültig. Mhm. Welche Religion, ist mir völlig gleichgültig. Mhm. Das allererste ist, dass ich weiß, dass Gott diesem das Leben geschenkt hat, diesen auf die Erde gerufen hat, mhm, und ich werde diesem auch so begegnen, mhm, wie einem von Gott auf diese Erde berufenen Geschöpf. Mhm. Das kann schon sein, dass er mich für bekloppt hält. Mhm. Und dass er sagt, ich bin ein Idiot. Kann ja sein. Aber ich werde mich darauf nicht einlassen, ihn auch für einen Idioten zu halten.
Okay. Ich verstehe das so, das heißt, Religion, also wenn ich Christ bin, er ist Muslim oder umgekehrt, oder wenn ich weiß bin, er ist dunkel, soll keine Rolle spielen.
Spielt keine Rolle.
Umgang.
Ja. Spielt keine Rolle, weil ich weiß, dass also die Bandbreite der Schöpfung Gottes so groß ist, was der alles auf diese Erde gerufen hat, denke ich, wow, bin ich zutiefst bewegt, denke ich, freue ich mich, denke ich, schön, dass du da bist.
Müssen wir oder sollten wir als Sozialarbeiter, ich meine, du hast auch mit Jugendlichen gearbeitet und es gab immer wieder mal Themen oder Krisen, wo du vielleicht mal den Braten hast. Gibt es etwas, was du uns empfehlen kannst vor unserer Zukunft? Dieses Zusammenleben einer Gesellschaft in Richtung vielleicht mal, was können wir noch mal verbessern, worauf wir achten sollen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass das Grundverständnis der Religionen von Menschen, von Sozialarbeitenden, sag ich mal ganz allgemein, Lehrern genauso verstanden wird. Mhm. Dass also der auch der verschiedene Charakter der Religionen verstanden wird. Mhm. Dass man mehr weiß, was ist der tiefe Grund, warum zum Beispiel muslimische Leute viel mehr knien als evangelische Leute. Mhm. Warum, was passiert? Was ist der tiefste Hintergrund dazu? Mhm. Und für mich war das immer, dass katholische Leute viel mehr knien als evangelische Leute. Warum? Mhm. Was ist der Zusammenhang? Was heißt das über das Bild des Menschen, was in dieser Region, und es ist in dieser Gruppe von Religionen, die ich da erlebe, was wird damit ausgedrückt? Mhm. Also ich glaube, es ist notwendig für jeden Sozialarbeiter, dass er sich über die religiösen Zusammenhänge mindestens Gedanken macht. Mhm. Und ahnt, und ich sage ganz klar, ahnt, weil es bleibt immer auch ein Stück Geheimnis um Religion. Dass er ahnt, dass er selbst als sozialer Arbeiter dieses nicht alles verstehen kann und auch nicht muss. Mhm. Weil es zum Glück ein heiliges Geheimnis ist.
Mhm. Also, ich verstehe das so, soll versuchen, das zu verstehen.
Ja.
Aber es soll auch davon ausgehen, dass ich das nicht alles verstehen kann.
Ja. Ja, also, dass er bitte nicht mit Demut herangeht. Ich habe ein wunderbares Wort zum heutigen Tag entdeckt und dachte, das ist die schönste Anpassung. Ja. Also, ich würde mir wünschen, dass Leute, die zu entscheiden haben, egal auf welcher Ebene, Lehrer, Sozialarbeiter, dass sie aus einer Weisheit heraus entscheiden können. Und Weisheit ist mehr als Wissen und auch mehr als Lebenserfahrung, auch mehr als Verstand. Mhm. Weisheit ist ein Geschenk. Und Weisheit bringt also sozusagen immer mit sich ein Stück Demut. Mhm. Dass ich nie vergesse, dass ich selbst abhängig bin von der Gnade eines anderen. Mhm. Nicht, dass ich mich deswegen ganz klein mache, aber dass ich nie vergesse, ich bin keine Insel, ich stehe nicht allein an dieser Welt. Ich habe von der Brust meiner Mutter nehmen müssen und bin nicht gefragt worden, ob ich auf diese Welt kam. Das alles sind für mich Punkte von Weisheit, dass ich darüber nachdenke, sage, oh ja, ich bin auf diese Erde gerufen, bin ein Mensch, der hier leben darf und der anderen Menschen begegnen wird und der den anderen Menschen dieses nie aberkennen wird, dass sie auch Geliebte ihrer Mutter sind, geliebte Kinder sind, die vielleicht Dummheiten machen, aber dennoch Geliebte sind. Und das, was sie schlecht gemacht haben, wird man vielleicht auch korrigieren können.
Und du meinst, das muss man auch als Sozialarbeiter oder in seinem Beruf,
ja, darauf in jedem Beruf.
In jedem Beruf.
In jedem Beruf.
Soll man darauf Wert legen.
Ja. Okay. Die Leute zur Weisheit anleiten, ihnen helfen zur Weisheit.
Okay. Wir haben vorhin auch dieses Begriff Legion sensibel zu sein.
Ja, ja.
Ist das auch, soll da mehr darauf geachtet werden, sollen wir mehr im Blick haben? Oder sagst du, das ist das?
Ja, ich glaube, wenn wir so, es so rezepthaft machen, wird es ganz wichtig, was wir tun sollen. Mhm. Du hast so schön von deinen Kindern erzählt. Und ich glaube, es geht darum, dass ich Menschen ansehe, auch gerade vielleicht kleine Menschen ansehe, und mich freue an dem, was sie mitbringen. Und denke, wow, lieber Gott, was für eine Liebe springt mir da entgegen. Und dass ich diese Liebe, die mir da gilt, nicht vergesse. Und dass ich mich daran erinnern lasse, dass wie bedürftig ich selbst dieser Liebe bin. Und dass ich dann mit der Liebe und Klarheit und auch Festigkeit ins Leben neu gehe.
Okay.
Dann kann ich Leuten auch sagen, das ist verkehrt. Werde aber niemals sie in ihrer Person schlecht machen, erniedrigen, ihnen ihre Würde nehmen. Also ich muss sauber unterscheiden zwischen Person und der Tat, die eine Person tut. Wenn ich den Unterschied vergesse, wenn ich sozusagen eine Person nur noch reimen lasse auf das, was sie tut, dann bin ich auf einem ganz bösartigen Weg. Das ist, glaube ich, Werk und Person. Das ist die Entscheidung, die Unterscheidung, die ich festhalten muss.
Was können wir dann mitnehmen? Was können wir als Botschaft für die Menschen vermitteln, für die vielleicht mal unterschiedliche Religionen haben, unterschiedliche Gedanken haben, unterschiedlichen vielleicht mal Vorstellungen vom Leben haben. Was können wir denn vermitteln? Was können wir denn sagen? Als Botschaft. Mit dem Hintergrund auch, dass es Christen, Muslimen,
verschiedene sind.
Verschiedene oder vielleicht mal nicht an Gott glauben.
Also, ja, ich glaube, dass das Erste sein muss, herzlich willkommen. Deswegen fand ich diese Willkommenskultur sehr, sehr klug. Und dass sie später zu einem, relativ bald danach schon zu einem Abwertungsbegriff geworden ist, Willkommenskultur. Ich finde das eine Katastrophe. Jeder möchte an der Tür gerne freundlich begrüßt werden. Jeder. Also das würde ich Menschen mitgeben. Dass du doch gerne selbst freundlich begrüßt wirst.
Okay. Das heißt, mehr Aufmerksamkeit geben und zeigen.
Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das ist Offenheit. Schön, dass du da bist.
Okay.
So heißt die Botschaft. Schön, dass du da bist. Ich weiß, das ist ja schwer, wenn ich Sozialarbeiter bin, da stehen lauter Leute vor der Tür, die mir dumme Geschichten vielleicht erzählen. Und immer soll ich sagen, herzlich willkommen. Das ist schwierig. Deswegen brauche ich von irgendwoher ein Kraftreservoir, was mir die Möglichkeit gibt, bei dem Nächsten, der wieder durch die Tür reinkommt, zu sagen, herzlich willkommen. Und ich meine es so, wie ich sage.
Okay. Es ist auch, sage ich mal so, als Sozialarbeit auch schwierig, das umzusetzen.
Total
wenn ich schwierig. Weiß, dass jemand da vielleicht mal, sage ich mal so, im Rahmen, also sage ich mal so, als Jugendliche vom Strafverfahren, beim Jugendgerichtshilfe, wo Jugendliche vielleicht mal Straftaten gemacht haben, dann kann ich nicht immer sagen, schon das, was du da gemacht hast.
Nein.
Da muss man auch.
Ja, nein, auf keinen Fall schön, dass du das gemacht hast. Scheiße, dass du das gemacht hast.
Okay.
Aber herzlich willkommen.
Okay.
Immer diese Unterscheidung. Herzlich willkommen. Scheiße, dass du jetzt hier bist, dass du leider da komplett gepatzt hast. Das ist richtig ärgerlich. Aber herzlich willkommen.
Okay.
Diese Unterscheidung, das sieht er mir in meinen Augen an, ob ich es so meine oder nicht. Ist wieder da. Herzlich willkommen. Das, Okay. Das wird es nicht sein. Okay. Also ich habe jetzt ein Beispiel. Ein Jugendlicher in meinen Jugendgruppen wollte ich gerne, dass sie pünktlich kommen. Mhm. Also wenn sie was gelehrt haben. Mhm. Und dann kam einer, so nachher 10 Minuten zu spät. Und plötzlich einfach hin, sag ich, du, das Erste, was du bitte tust, ist hier um Entschuldigung bitten. Mhm. Hat er mich angeguckt, sagt, wie, wieso? Du störst uns. Hast du es verstanden? Du störst uns. Wir können nicht arbeiten. Du platzt dir einfach rein, du störst uns. Mhm. Also möchte ich dich bitten, dass du jetzt sagst, ich bitte um Entschuldigung. Mhm. Hat er gar nichts gesagt. Okay. Nochmal, hast du mich verstanden? Mhm. Ich habe dir gesagt, ich bitte dich zu sagen, ich bitte um Entschuldigung. Hat er gesagt, Entschuldigung. Nein, sag ich. Das Ding heißt, ich bitte um Entschuldigung. Wir könnten auch sagen, Arschloch, hau ab. Mhm. Du hast uns also zu bitten. Hast du mich verstanden? Du hast uns zu bitten. Und dann können wir sagen, ja oder nein. Wir erfüllen deine Bitte oder nicht. Mhm. Also, nochmal, du hast mich verstanden. Ich möchte, dass du sagst, ich bitte um Entschuldigung. Mhm. Hat er auch dann gesagt. Und dann, das heißt, da muss man streng bleiben. Mhm. Danach bin ich zu mir gesagt, ich finde es toll, dass du das gemacht hast. Mir ging es nicht darum, dich klein zu machen. Überhaupt nicht. Mhm. Mir ging es darum, den Respekt, den du haben musst vor den anderen, dass du den auch bekommst von den anderen. Und jetzt hast du den größten Respekt, weil du natürlich dieses Ding geknackt hast. Mhm. Jetzt bist du, wow, der Held. Weil du sagst, ich bitte um Entschuldigung.
Okay. Ich höre so aus deinen Worten so viele Begriffe, die ich mitnehmen kann. Also Respekt,
ja.
Umgang,
ja.
Hass muss ja. weg sein.
Ja.
Weisheit,
ja.
Verstehen und Verstanden,
ja. Lieben und geliebt werden.
Lieben und geliebt werden.
Ja.
Das sind alle Begriffe, die wir, sage ich mal, egal welche Religion wir haben ja. oder überhaupt keine Religion, darauf achten sollen,
ja.
um den Alltag so miteinander
zu
bestehen.
Ja.
Damit unsere Gesellschaft
ja.
so bleibt, wie
ja.
sie ist.
Ja. Und weiterentwickelt
wird. Und weiterentwickelt.
Ja. Okay. Ja. Das ist meine Vorstellung.
Das ist deine Vorstellung.
Dass wir uns auf der Wiese der Liebe wiederfinden.
Okay. Was willst du mir sagen zum Abschlusssatz? Was ich mitnehmen kann und was unser Zuhörer vielleicht mal mitnehmen kann
für ihre. Ich hoffe, dass sie infiziert werden von der Schönheit der Liebe. Mhm. So. Nicht von, von Corona, sondern von der Schönheit der Liebe.
Okay.
Das ist so wie angeschaut werden von einem wunderbaren Menschen.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Hans Guter, Pastor in Bremen. Vielen Dank für dein Interview. Hat mich gefreut. Danke.
Gerne.